möchte Ihnen eine kurze, hört man mich nicht? Okay, eine kurze Einführung in die Thematik geben, und zwar zur Zeit in etwa der Gründung der Gesellschaft der Ärzte. Diese Zeit ist geprägt durch, jawohl, durch diesen Herrn hier, durch den Fürsten von Metternich, der als österreichischer Staatskanzler ein rigoroses, wie Ihnen bekannt ist, ein rigoroses System der Zensur eingeführt hat, die der Entwicklung der Wissenschaften natürlich nicht eben förderlich war. Der deutsch-französisch-österreichische Naturforscher und Mediziner Ami Bouet hat das Österreich Metternichs in seiner Autobiografie aus dem Jahr 1879 wiederholt als eine Mur Chinois, als eine chinesische Mauer bezeichnet. Was meint er damit? Er meint damit, dass in diesem Österreich praktisch alle libertäre Gesinnung im Ansatz, im Keim erstickt wurde, was der Wissenschaft nicht besonders zuträglich war. Was ist der Grund für diese Entwicklung gewesen? Seit der Französischen Revolution 1789 folgende herrscht im Habsburger Staat und nicht nur in diesem eine große Revolutionsangst, der man am besten dadurch begegnet, dass man eben freiheitliche Ideen so gut wie möglich unterdrückt durch das Mittel der Zensur. Für die Wissenschaft ist das schlimm, noch schlimmer war es für den Literaturbetrieb, der in kritischer Ausprägung so gut wie gar nicht zum Zug gekommen ist, für die Wissenschaft auch ein sehr schlimmer Zustand, der auch im Ausland, im benachbarten Ausland durchaus bemerkt wurde, sodass wir zum Beispiel im benachbarten Deutschland immer wieder sehr negative Kommentare in Bezug auf die Qualität der Wissenschaft in Österreich zu hören bekommen. Doch ist dies nicht ganz gerecht gewesen, muss man sagen, denn die Kritik bezog sich primär auf den Zustand der österreichischen Universitäten. Dieser war in der Tat, könnte man sagen, deplorabel. Warum dies? Hier wurde von Seiten der Staatsmacht großer Druck ausgeübt. Überhaupt, und das ist noch ein Relikt des Geistes des Josephinismus des 18. Jahrhunderts, wollte man an den Universitäten eigentlich nur einigermaßen tüchtige Beamte, aber keine Wissenschaftler ausbilden. Dies äußerte sich auch darin, dass also zum Beispiel Forschung kaum unterstützt wurde, eigentlich gar nicht, Lehrbücher bei Zensurstellen eingereicht wurden, die dort genau geprüft wurden, und die Professoren gezwungen waren, im wahrsten Sinne des Wortes, den Inhalt dieser Lehrbücher den Studierenden vorzulesen. Ganz besonders schlimm aber war, dass es zu dieser Zeit im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert so gut wie keine funktionierenden philosophischen Fakultäten gegeben haben. Diese sind ja bis heute eigentlich die Keimzelle und der Nährboden aller universitären Forschung. Und diese philosophischen Fakultäten stand es ganz besonders schlecht. Das Studium war auf 2 Jahre komprimiert, also eine bessere Matura, wenn Sie so wollen. Und so bedeutsame Fächer wurden dort gelehrt wie Physik, Chemie, Erdwissenschaften, Biowissenschaften, die natürlich in keinem ausreichenden Ausmaß gelehrt wurden. Zudem war die philosophische Fakultät mit den 3 höheren Fakultäten der Theologie, Jurisprudenz und Medizin keinesfalls gleichwertig, sondern galt als Propädeutikum, als Vorstudium zu diesen 3 höheren Fakultäten. Ein Umstand, der natürlich besonders die medizinische Fakultät getroffen hat, die ja gerade zu dieser Zeit im beginnenden 19. Jahrhundert auf sozusagen eine erste Symbiose, wenn ich so sagen darf, mit den modernen Naturwissenschaften eingegangen ist. Wir sehen also, staatlicherseits war der Wissenschaftsbetrieb sehr mau, könnte man sagen. Und es lag auf der Hand, dass wenn man Fortschritt im wissenschaftlichen Sinn erzielen wollte, man auf private oder halbprivate Initiativen setzen musste. Tatsächlich gab es in Wien schon vor der Gesellschaft der Ärzte einige, na, sagen wir, halbwissenschaftliche Vereine, wie den KK-Landwirtschaftsverein, bereits 1812 während der Napoleonischen Kriege begründet, 1838 praktisch zeitgleich mit der Gesellschaft, die KK-Gartenbaugesellschaft, und ein Jahr darauf wurde dann auch der Niederösterreichische Gewerbeverein, der sich auch, aber auch praktischen naturwissenschaftlichen Forschungen in gewissem Sinn hingegeben hat, begründet. Anders die Entwicklung im benachbarten Deutschland, wo seit 1822 ein sehr renommierter naturwissenschaftlicher und medizinischer Verein bestand, nämlich die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Dieser Verein war ein Wanderverein ohne festen Sitz, der sich jährlich einmal zum Gedankenaustausch der Fachleute an einer anderen deutschen Stadt getroffen hat. 1832 war dieser Verein zu Gast in Wien. Österreich ist ja damals Teil des Deutschen Bundes gewesen, bis 1866, bis Königgrätz. Und daran nahmen einige sehr bedeutende österreichische Naturforscher und Mediziner teil, sind auch die Namen dokumentiert, ich kann aber hier im Detail darauf nicht eingehen. Es dürfte damals tatsächlich der Beschluss gefasst worden sein, sowohl bei den Medizinern als auch bei den Naturwissenschaftlern, sich vereinsmäßig zu organisieren. Es war auch notwendig. Nehmen wir das Beispiel der Medizin her. Die Medizin ist in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts schon eine Wissenschaft, die sich von der Naturphilosophie getrennt hat. Ich habe bereits erwähnt, das Zusammenspiel zwischen der Medizin und den Naturwissenschaften wird immer stärker, diese Symbiose. Zum Zweiten finden wir, Professor Ruby hat das bereits erwähnt, seit 1802 eigentlich schon mehr oder minder regelmäßig stattfindende Zusammenkünfte der Wiener Spitzenmediziner, muss man sagen, finden wir die vor. Und was noch zu einem Verein gehört, er muss, das ist auch im Werden in dieser Zeit, er muss ein selbstständiges Periodikum haben, das in einer wissenschaftlich festgefügten Sprache sozusagen eine Kommunikation zwischen den Fachgenossen des In- und Auslandes zustande bringt. Ich werde darauf noch ganz kurz eingehen. Dieser Herr hier ist Lorenz Oken, der Gründer dieser Deutschen Naturforscher- und Medizinergesellschaft. In Österreich ist es die Gesellschaft der Ärzte, die zuerst sich zusammenfindet. Dies hat einen sehr plausiblen Grund. Die Medizin gilt als eine nützliche Wissenschaft, und nützliche Wissenschaften, auch im Sinne des Josephinismus des späten 18. Jahrhunderts, werden vom österreichischen Staat eher, wenn schon nicht gefördert, so geduldet. Ja, sie dient immerhin der Erhaltung der Volksgesundheit, auch der Förderung der Gesundheit. Das ist sehr wesentlich. Und noch etwas Bedeutsames ist zu sagen, ich habe Ihnen hier ein Bildnis von Franz Wierer an die Leinwand geworfen. Franz Wierer war ja Kurarzt, Badearzt in Bad Ischl und hatte als solcher sehr rege persönliche Kontakte mit den Angehörigen des österreichischen Erzhauses. was natürlich für die Gründung sehr wichtig war. Ebenso, na, das ist falsch jetzt, das ist er noch nicht, ebenso Ludwig Türkheim, der ja auch ein Gründungsmitglied der Gesellschaft der Ärzte war. Die Gründung ist dann, wie wir wissen, 1837, 38, ohne größere Eingriffe der Zensur vonstatten gegangen. Ich will aber auf die Gesellschaft jetzt nicht näher eingehen, ich würde nämlich sonst die intellektuellen Emanationen von Kollegin angeht, konterkarieren und möchte auf eine zweite Gesellschaft, die sich irgendwie parallel, zeitlich parallel entwickelt hat, im vorwärtslichen Wien eingehen. Es ist dies eine naturwissenschaftliche, rein naturwissenschaftliche Gesellschaft, die von einer staatlichen Organisation ihren Ausgang nimmt, und zwar vom der Hauptmünzstätte sozusagen, wo bis 1839 dieser Herr Friedrich Moos die Geschicke des Hauses gelenkt hat. Und Moos stirbt aber 1839 und es folgt ihm dieser für die Entwicklung der österreichischen Wissenschaften ganz bedeutende Mann, kann in der Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden, Wilhelm Haidinger nach. Haidinger übernimmt im Hauptmünzamt die Sammlung der Mineralien und bekommt drei. Diese Sammlung nennt er später dann selbst das sogenannte Montanistische Museum. Seine Aufgabe, Hauptaufgaben bestehen darin, eine geologische Karte des Kaisertums Österreich zu organisieren, eben die Aufstellung und Ordnung der genannten mineralogischen Objekte. Und das Dritte, und das ist für uns bedeutsam, er soll Bergstudenten aus dem slowakischen, damals oberungarischen Chemnitz lehren. Und dieser Herr Haidinger bringt neuartige pädagogische Methoden ins Spiel. Er lässt nämlich die Studenten an jedem Samstag antreten und über den gelernten Stoff der ganzen Woche referieren. Diese Vorträge haben große Bedeutung erlangt, weil sehr bald viele Naturwissenschaftler und auch Mediziner sich um diese Gruppe geschart haben, ihrerseits Vorträge und Beiträge geliefert haben. Und aus diesem Publikum, das, so wie gesagt, primär aus Naturwissenschaften und Medizinern bestand, es gab aber auch Geisteswissenschaftler dabei, hat sich dann die Gesellschaft der Naturforscher in Wien gegründet, die sich 1845 erst konstituiert hat, aber eben schon im Beginn der 40er Jahre greifbar geworden ist. Das ist sehr wichtig. Diese Gesellschaft hat ebenso wie die Gesellschaft der Ärzte, die ja ihre Verhandlungen ab 1842 herausbringt, ab 1845 ihre Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften publiziert. Wie geht es mit dieser Gesellschaft weiter? Sie existiert eigentlich nur genau genommen 2 Jahre. Sie fällt gewissermaßen der Gründung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zum Opfer, gewissermaßen. Wobei eben Haidinger, den ich Ihnen zuvor zeigte, gewissermaßen als ein Mitbegründer dieser bedeutsamen wissenschaftlichen Institution angesehen werden kann. Also ganz wichtig, das möchte ich nochmals sagen, ist die Herausgabe eines periodischen Publikationsorgans, wie eben den Verhandlungen der KK-Gesellschaft der Ärzte. Das ist also für eine wissenschaftliche Gesellschaft praktisch konstitutiv. Das Zweite ist eben die regelmäßige Zusammenkünfte Unterhaltungen gewissermaßen über das Fachgebiet. Und das Dritte und Allerwichtigste ist natürlich ein Niveau der Wissenschaft, das eine intellektuelle, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Materie möglich macht. Damit bin ich eigentlich schon ans Ende meiner Ausführungen gelangt und danke für Ihre Aufmerksamkeit.